Ja, einen guten Morgen von meiner Seite. Wir schauen weiter in Davids Leben. Das letzte Mal haben wir gesehen, wie David gegen den großen Philisterkrieger Goliath gekämpft hat, wie er ihn besiegte. Heute, das anschließende 18. Kapitel, sehen wir, was nun daraus folgt. Die Funktion innerhalb des Samuelbuches ist, es soll weiter davon berichtet werden, wie David zum König wird. Und es verdeutlicht die Verwerfung Sauls und gleichzeitig die Darstellung des Gesalbten. Die Verwerfung Sauls hängt ja mit dem Leben des Gesalbten zusammen. Und wir können, so denke ich, viel auch aus diesem Text heute Morgen lernen. Ich habe die Predigt überschrieben mit, was uns Neid über wahre Anbetung lehrt. Was uns Neid über wahre Anbetung lehrt. Neid und Anbetung. Wir haben die Textlesung eben gehört und aufmerksame Zuhörer, die stimmen zu und sagen, okay, Neid, das kommt definitiv vor in diesem Text, aber wo bleibt die Anbetung? Und du könntest jetzt weiterlesen im Kapitel 18 und du würdest nicht das Wort Anbetung finden. Da folgt kein Lobpsalm oder so ähnlich, ein Lobpreis Gottes. Aber Neid hat eben ganz viel mit Anbetung zu tun. Neid offenbart unsere Götzen. Nach dem Sieg gegen Goliath ist das Volk erleichtert. Der große Gegner, der unbesiegbare Gegner ist besiegt. Ja, das Volk ist losgelöst von Angst. Und Saul setzt David über die Soldaten ein. Die Anzahl ist unbekannt, aber er wird zu einem Führer des jüdischen Heeres. Und Kapitel 18 zeigt, Gott segnet diesen David. Es ist nicht der letzte Krieg, sondern da folgen mehrere kleine Kriege gegen die Philister und immer wieder siegt David. Nach diesem Kampf kommen sie zurück in die Städte Israels und sie werden empfangen, die Krieger Israels. Und das Volk ist erleichtert. Die jüdischen Frauen empfangen die Kriegshelden, die Bedrohung ist besiegt und der Empfang zeigt, wem sie diesen Sieg über die Philister zuschreiben. Es ist David. David wird über den König gestellt und genau das ist das Problem des Sauls. Er wird neidisch. Neid gegen David. Und Neid, das ist das schlechte Gefühl, das man hat, wenn jemand etwas hat, was man selbst gerne hätte, es selbst aber nicht hat. Wenn wir die Beziehung zwischen David und Saul betrachten, dann müssen wir sagen, es hat durchaus positiv angefangen. Als Saul von dem bösen Geist befallen wird, da wird David quasi eingeflogen, er wird an den Hof von Saul geholt. Er soll jeweils auf der Harfe spielen, wenn Saul mit dem bösen Geist Gottes befallen ist. Und wir sehen, wie dieses Spielen, diese Lobpreislieder, die David jeweils singt und spielt, dem Saul helfen. Und Saul ist begeistert von David. Er setzt ihn gleich in den Hof ein, zu einer sehr nahestehenden Person, zu seinem persönlichen Waffenträger. Danach folgt der Krieg gegen die Philister und David befreit Israel vor diesem großen Gefahr, dem Goliath. Und Saul ist so happy, dass er David an seiner Seite hat. Und Saul stellt ihn sogleich über die Soldaten. Davids Ruf bei den Soldaten, bei der Bevölkerung ist so groß. Aber dieses Lied der Frauen ist zu viel. Der Neid beginnt. die Stimmung kippt. Saul wird zuerst neidisch gegenüber dem David und dann kommt der große Zorn gegen David. Was ist das Hauptproblem? Je nach Übersetzung, bei Zürcher Übersetzung schreibt, sie, also gemeint ist die Frauen, werden ihm auch noch das Königreich geben. Das Hauptproblem von Saul ist, sein Königreich zu verlieren. Nun, hier schreibt die Zürcher Übersetzung eben, dass die Frauen, dass Saul den Frauen zuschreibt, dass sie ihm das Königreich geben. Und man sollte sicherlich nicht die Macht der Frauen unterschätzen, aber hier wird sie definitiv überschätzt. Sauls Angst ist, die Frauen nehmen ihm das Königreich und geben es David. Aber bereits in Kapitel 15 lesen wir, wo Samuel bei dem König Saul ist und sagt, Gott hat dir das Königtum Israel entrissen. Und er wird es dem anderen geben, der besser ist als du. Gott hat ihm bereits das Königreich weggenommen. Er hat es bereits dem neuen König zugeschrieben. Auch wenn im Moment Saul noch der amtierende König ist, es ist vorbei. Aber seine größte Angst ist, dieses Königreich zu verlieren. Das Königreich wurde für Saul zum Götzen. Wir Menschen, wir sind Anbeter, wir sind geschaffen zur Anbetung. Das sehen wir bereits bei der Schöpfung. Der Mensch ist geschaffen, Gott anzubeten. Und beim Sündenfall, da sehen wir die Verkehrung. Nicht mehr der Schöpfer wird angebetet, sondern das Geschaffene, die Schöpfung. Und dass wir Menschen alle Anbeter sind, das sehen wir bei jedem Menschen. Typischerweise bei den religiösen Personen. Sie beten und loben ihren Gott, an den sie glauben. So ist es auch bei uns. Wir beten unseren Gott an, wir loben unseren Gott. Aber wir sehen diese Anbetung auch bei den Atheisten. Auch sie sind Anbeter. Sie beten andere Dinge an. Sie beten ihre Autos an, ihren Reichtum, vielleicht ihre eigene Gesundheit oder ihre Familie. Und viele dieser Dinge sind ja gut. Wir in der Gemeinde betonen die Wichtigkeit von Familie. Wir betonen, Kinder zu lieben. Da gibt es andere Dinge, neutrale Dinge. Gesundheit, wer möchte es nicht? Hat Gott etwas gegen Gesundheit? Da gibt es Haus und Arbeit, Essen. Brauchen wir alle. Die Dinge sind nicht prinzipiell schlecht, aber sie werden zum Götzen. Und diese Dinge können zum Götzen werden und Neid offenbart uns diese Götzen. Neid ist nicht die einzige Art und Weise, Götzen uns zu offenbaren, aber Neid offenbart sie. Wieso? Ich verspüre Neid bei den Dingen, die mein Herz begehrt. Ich verspüre da Neid bei Dingen, die ich haben möchte, die ich selbst nicht habe. Und Neid setzt da ein, wo wir uns nicht mehr daran freuen können, dass der Nächste von Gott gesegnet ist. Dass der Nächste so viel Gutes erleben darf, sondern unser Herz begehrt dagegen auf. Und sagt, ich möchte das. Ich hätte diese Sache verdient. Es steht eigentlich mir zu. Neid offenbart unsere Götzen. Und vielleicht kennst du diese Situationen, wo Neid deine Götzen offenbaren. Typisches Beispiel bei mir, wenn man zusammen Spiele spielt. Wenn die Person, mit der man spielt, immer bessere Karten hat. Bei der ersten Runde ist es noch okay. Bei der zweiten Runde ist es auch noch okay. Doch dann folgt die dritte, vierte, fünfte Runde und irgendwann ist der Neid da. Wieso bekommt der andere, die andere immer die besseren Karten? Okay, das Beispiel ist vielleicht nicht so krass in deinem Leben. Wenn Freunde das Auto besitzen, das du gerne fahren würdest, wenn die Person, mit der du zusammen im Büro sitzt, die Beförderung bekommst, die du so gerne hättest, wenn du dein eigenes Gebrechen siehst und die Gesundheit der anderen, vielleicht sind es bei dir andere Dinge. Vielleicht ist es das Aussehen. Auch du würdest gerne so attraktiv aussehen. Auch du hättest gerne diesen perfekten Ehemann, diese perfekte Ehefrau oder diese Kinder, die immer so gehorsam sind. Wir sehen im Leben Sauls, wie der Neid kommt. Das Lied der Frauen bringt diesen Neid bei Saul sichtbar hervor. Sie offenbart den Götzen im Leben von Saul. Ich bin der Erste. Das Königreich gehört mir. Königreich und Ansehen waren beim Saul zum Götzen geworden. Und der Neid offenbart diesen Götzen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Götzendienst treibt uns in die Sünde. Der Neid im Leben von Saul zerfrisst Sauls Seele. Saul wird zuerst nur zornig über David. Eigentlich ist da nicht viel, da ist nur der Lobgesang der Frauen. Gott hat ihm den Sieg geschenkt. David kann ja eigentlich gar nichts dafür. Aber der böse Geist kommt über Saul. Und wir müssen uns hier an dieser Stelle bewusst sein, dieser böse Geist Gottes, der über Saul kommt, das ist nicht aufgrund des Neides, sondern Gott hat ihn geschickt. Und dieser böse Geist Gottes kommt über den Saul. Und David geht wie gewohnt hin und spielt auf seiner Harfe. Und was geschieht? Saul möchte den David töten. Er schmeißt den Speer nach ihm. David kann ausweichen, zweimal. Saul, wenn wir das Kapitel weiterlesen, dann sehen wir, wie Saul Wortbruch begeht. Ja, er hat demjenigen seine Tochter versprochen, der den Goliath besiegt. Und wir lesen weiter, seine Tochter Merab wird einem anderen gegeben. Wir sehen weiter, wie er merkt, dass seine zweite Tochter ein Auge auf David geworfen hat. Und nun versucht er, diese Gunst der Stunde zu nutzen. Und er sagt über seine Diener zu David, du wirst diese Tochter bekommen, wenn du eine gewisse Anzahl, 100 Philister, töten wirst. Und von diesen 100 Philistern die Vorhaut zu mir bringst. Nun ist es nicht unbedingt die schönste Sache im Leben, die David machen soll, aber ich denke, es hat einen Grund. Saul möchte, dass die Wut der Philister gegen David noch größer wird. Er möchte, dass David, wenn er sich aufmacht, um diese 100 Männer zu besiegen, in diesem Kampf sterben wird. Seine Hände bleiben rein, aber David ist weg. Alles verschiedene Pläne, die aus einer Sache kommen, den Neid über David. Der Neid bringt uns tief in das Netz der Sünde. Die schwere Auswirkung von Neid war man sich in der Kirchengeschichte bewusst. In der frühen Kirche, da wurde Neid unter anderem als eine Todsünde betrachtet. Über sie heißt es in der frühen Kirche, Neid ist die Wurzel allen Übels, die Quelle des Unheils, die Kinderstube des Verbrechens, das Wesen aller Übertretungen. In der Kirchengeschichte war man sich der Schwere dieser Sünde bewusst und genau das sehen wir auch bei Saul. Eine Sünde kommt auf die andere, nur aufgrund des Neides. Und ich denke, bei uns ist es ähnlich. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau spiele und sie immer die besseren Karten hat, was ist meine Reaktion? Früher oder später werde ich zornig auf meine Frau. Kann sie was dafür? Nein. Wie ist es in der Firma, wenn der Arbeitskollege befördert wird? Man wird zornig gegenüber dem Arbeitskollegen. Wenn jemand gesund ist und gute Zeiten hat, aber man selbst schwere Zeiten geht, ist man schnell im Zorn gegenüber denjenigen, denen es gut geht. Man sieht die glückliche Familie und wünscht sich eine solche Familie und man wird zornig gegenüber dem eigenen Ehemann, der eigenen Ehefrau, den eigenen Kindern. Neid bringt uns tiefer in die Sünde, weil unsere Herzenslust unbefriedigt bleibt und der Zorn wird größer. In Jakobus 1,15, da heißt es, danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Hier ist die Rede von Begierde, nicht von Neid. Aber beide Dinge zeigen, was das Herz so sehr möchte. Die Begierde ist also viel allgemeiner gehalten. Und wenn die Begierde in meinem Herzen geweckt wird, dann folgen Schritte der Sünde. Das Herz begehrt. Und wir gehen kleine Schritte der Sünde, um dieses Begehren zu erfüllen. Götzen in unserem Leben sind Dinge, wo wir selbst vor Sünde nicht zurückhalten, um sie zu bekommen. Neid ist da, wir machen andere Menschen schlecht. Der Saul hängt in seinem Königstum, deswegen muss David sterben, egal was Gott sagt. Und ich glaube oder hoffe zumindest, dass es in unserem Leben nicht so weit ist wie bei Saul. Aber gibt es andere Dinge. Ich möchte jetzt eine Beziehung haben. Und es wird mir egal, wie Gott über Partnerschaft spricht. Ich selbst möchte jetzt eine sexuelle Befriedigung erleben. Und es ist mir egal, was Gott über Sexualität sagt. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, wir alle sitzen doch im selben Boot. Wir alle haben unsere Götzen, wir alle haben unsere Kämpfe in unserem Leben, wo unser Herz begehrt. Es sind verschiedene Dinge. Aber egal bei was es ist, wo unser Herz dagegen aufbegehrt und sagt, egal diese eine Sünde, das muss jetzt befriedigt werden. Saul ist unser negatives Beispiel, wie es nicht sein soll. Und so komme ich zum letzten Punkt, wie wir den wahren Anbeter werden. Neid offenbarte im Leben Sauls seine Götzen. Und eine ähnliche Geschichte sehen wir doch bei David. Okay, es hat nicht unbedingt mit Neid zu tun, aber wir sehen seine Begierde. Wir sehen, wie er eine nackte, schöne Frau sieht und er bricht die Ehe. Dieser Ehebruch bringt eine weitere Sünde mit sich. Sie endet in einem Mord. Wir sehen bei Saul und bei David eine Begierde, ein Begehren des Herzens, einen Herzenswunsch, der geweckt wird und darüber hinweggesehen wird, wie Gott darüber denkt. Beide gehen Schritte, die nicht gut sind. Und beide stellen den Herzenswunsch über alles, über Gott selbst und seine Gebote. Wo liegt der Unterschied? David ist bußfertig, er tut Buße. Saul bleibt eben unbußfertig. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist bei der Textlesung, aber im Text heißt es, da fürchtete sich Saul vor David. Das ist im Kontext davon, als Saul den David zweimal versucht, mit dem Speer aufzuspießen, wo David ausweichen kann. Und Saul fürchtet sich vor David. Also ich weiß nicht, wie es bei dir wäre, wenn du bei deiner Arbeit dein Chef dich versucht, zweimal mit dem Speer aufzuspießen, wo die Angst wäre, wo die Furcht wäre. Wieso ist die Angst bei Saul? Weil Saul sieht, dass der Herr mit David ist. Sauls Herz bleibt hart. Sauls Herz bleibt auf seine Götzen ausgerichtet, anstelle Buße zu tun und zu Gott umzukehren. Und das ist der Weg des Gesalbten oder des Verworfenen. Ein hartes Herz, das keine Buße tut, oder ein weiches Herz, das den Willen Gottes sucht. Wie gehen wir also praktische Schritte aus dem Weg der Götzenanbetung in Gottes Anbetung? Lehre dein Herz, dass in Christus unser ganzes Glück ist. Hört sich jetzt vielleicht sehr theoretisch und theologisch an. Im Alten Testament, da finden wir die 10 Gebote und ein Gebot ist, begehre nicht. Und dann folgen ganz viele Dinge, was wir nicht begehren sollen. Begierde entspricht in unserem Herzen. Es ist die Herzenshaltung gefragt. Wieso sollen wir nicht begehren? Es ist die Grundlage für zwischenmenschliche Probleme. Es ist die Grundlage des Bruches mit Gott. Wir sehen bei Eva, als sie versucht wird, da wird die Begierde entfacht. Es ist dasselbe Wort wie in den 10 Geboten, wie auch bei Eva entfacht wird. Das Herz wird angesprochen. Und oft wird gesagt, ich kann ja nichts für meine Gefühle. Römer 6 lehrt uns, wir sind der Sünde tot. Und das muss unser Herz wissen. Das müssen wir unserem Herz immer wieder predigen. Wir sind nicht unseren Gefühlen ausgesetzt. Wir stehen über unseren Gefühlen. Der Herr sagt, liebe deinen Herrn von ganzem Herzen. Liebe ist eine Herzensentscheidung. Es ist ein Gefühl. Begehre nicht. Es ist eine Herzensentscheidung. Wir sollen Herren über unsere Herzen sein. Wir sollen unser Herz lehren. Christus ist genug. All das, was unser Herz begehrt, ist der Reichtum dieser Welt, ist das Ansehen in dieser Welt. Und alles, was in dieser Welt ist, wird vergehen werden. Es hat keinen bleibenden Bestand. Nichts in dieser Welt. Aber Christus bleibt. Und wir sehen zum Beispiel im Hebräerbrief, wie dort die Vorbilder des Glaubens gezeigt werden. Und wir sehen dargestellt, wie sie auf den Lohn Christi schauen. Und all das, auf was sie verzichten müssen, all das, wo sie Schweres durchgehen müssen, im Nichts steht gegenüber dem, was sie in Christus haben. Lehre dein Herz, dass Christus genug ist. Zweiter Punkt, lehre dein Herz zu lieben. Das Einfachste, aus Neid zu kommen, ist zu lieben. Im Lasterkatalog Galater 6, da sehen wir viele Punkte aufgezählt, wo die Grundlage dieser Punkte, dieser Verhaltensweisen aufgrund von Neid ist. Missgunst. Wann habe ich Missgunst gegenüber jemandem? Wann bin ich gegenüber jemandem zornig? Wann bin ich eigennützig? Wann trachte ich nach Zwietracht? Bei vielen Punkten steht der Neid zugrunde. Und dem entgegen steht die Liebe. Die Liebe zu unseren Geschwistern. In 1. Korinther 13 heißt es, die Liebe neidet nicht. Wenn wir in Liebe zueinander sind, hat Neid keinen Platz. Wenn wir merken, der Neid kommt, dann sag deinem Herzen, liebe diese Person. 5 Buchstaben. Liebe. Ich weiß, das ist schwer, aber wir können unser Herz darin üben. Drittens, lehre dein Herz, sich mit anderen zu freuen. Römer 12,15, da heißt es, trauert mit den Trauernden und freut euch mit den Freudigen. Beide Dinge sind schwierige Sachen. Aber wahrscheinlich würden wir sagen, trauern mit den Trauernden, das ist schon ganz schön schwierig. Doch ich stelle das in Frage, ob das wirklich schwieriger ist, als sich mit den Freunden zu freuen. Nehmen wir an, du erlebst eine schöne Situation. Mit deiner Familie, mit deinen Freunden bist du unterwegs und es ist ein schöner Tag, ein schöner Abend. Du hast ein gemeinsames Abendessen. Die Gemeinschaft ist einfach nur schön, sie ist perfekt. Und dann ruft dein bester Freund an, Telefon, und du gehst ran. Und dein bester Freund sagt, meine Mama ist gerade gestorben. Und ich würde sagen, alle von uns wären geschockt. Bei allen von uns wäre von 0 auf 100 das Herz gebrochen. Und wir würden sogleich mittrauern. Kehren wir diese Situation um. Die wenigsten Personen von uns könnten in der Situation, wo unsere Mutter gerade gestorben ist, uns darüber freuen, dass Person A einen so schönen Moment erlebt. Okay, das ist ein extremes Beispiel, aber es zeigt uns im Ansatz, wenn unser Herz betrübt ist, fällt es uns schwer, uns mit anderen zu freuen. Um den Neid zu besiegen, ist es aber wichtig, übe dich darin, dich mit anderen zu freuen. Mach auch im Alltag das Gegenteil, also dich mit den Trauernden. Aber es geht heute vor allem um Neid. Lehre dein Herz, dich mit anderen zu freuen. Eine Information kommt von deinem besten Arbeitskollegen und der befördert wurde nicht du. Freue dich mit ihm. Wenn jemand dir sagt, er fliegt in den Urlaub, da wo du gerade hinfliegen wolltest, aber es dir nicht leisten kannst, freue dich mit der Person. Freue dich mit der Person, wenn sie eine schöne Ehe hat, wenn sie gute Kinder hat. Ich glaube, wir können im ganz Kleinen damit beginnen, uns mit unserem Nächsten zu freuen. Wege aus der Götzenanbetung in Gottesanbetung, 3 Hilfestellungen und ich glaube, es wird deutlich, wir schaffen das nicht. Wir können nicht von Herzen uns freuen in schwierigen Situationen mit den Freunden. Wir können nicht diejenigen lieben, die wir beneiden. Wir sind voll und ganz auf Jesus Christus angewiesen. Er ist derjenige, der an uns wirken soll. Und da beginnt das Evangelium. Das Evangelium sagt uns, wir sind errettet allein aus Glaube, allein aus Gnade durch Jesus Christus am Kreuz. Allein aus Gnade wird er auch in deinem Leben wirken. Die Frage ist, lassen wir den Geist Gottes Raum in unserem Leben? Was uns Neid über wahre Anbetung lehrt. Neid offenbart unsere Götzen. Wir sollen keine Götzen anbeten. Darum deck die Götzen in deinem Leben auf. Der Götzendienst treibt uns in die Sünde. Sei dir bewusst, welche Tragweite Neid in deinem Leben hat. Werde zu wahrem Anbeter. Lehre dein Herz, Christus allein ist alles in deinem Leben. Lerne, deinen Nächsten zu lieben. Und lerne, dich mit anderen zu freuen, auch wenn es dir schwerfällt. Ich bete zum Abschluss. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns alles geschenkt hast. Dass du uns alles geschenkt hast, ja, was wir für das Heute brauchen, für die Ewigkeit brauchen. Ja, dass du den Weg gegangen bist. Ja, Jesus Christus, wie oft sieht unser Herz nicht, dass wir in dir alles haben. Ja, ich bitte dich, dass du unser Herz lehrst, dass wir alles in dir haben. Ja, Jesus Christus, ich bitte dich, dass wir hier eine Gemeinschaft sein können, dass wir Gemeinde leben können, die geprägt ist von Liebe, aus Liebe zueinander. Jesus Christus, diese Liebe fällt uns nicht immer einfach. Es ist manchmal schwer, aber durch deinen Heiligen Geist ist es nicht unmöglich. Und deswegen bitte ich dich, dass du in uns diese Liebe entfachst. Jesus Christus, ich bitte dich, dass wir in diese Grundlage, dass wir in dir alles haben, wir auch darüber hinwegsehen können, wo es dem Nächsten, wo es unseren Geschwistern besser geht als uns. Lehre unser Herz, dass wir uns mit dir freuen dürfen. Zu deiner Verherrlichung. Amen.